Wie geht produktives Streiten? Das ist eine der wichtigsten Fragen vielleicht dieser Zeit. Wie können Meinungsunterschiede ausgehalten werden, diskutiert werden, ohne dass dabei Angst und Hass im Vordergrund stehen? Meron Mendel und Sabah Noor Shema, die befassen sich schon eine ganze Weile mit dieser Frage. Meron Mendel ist Jude aus Israel, Sabah Noor Shema Muslima mit pakistanischen Wurzeln, Mendel Historiker, Shema Politologin, und zusammen haben sie sich zur Aufgabe gemacht, Brücken zu bauen. Letztes Jahr haben sie zu einer Veranstaltungsreihe eingeladen in Berlin, um über die Debatten in Deutschland nach dem 7. Oktober zu sprechen, dem Überfall der Hamas auf Israel. Und jetzt im März laden sie wieder ein ins Haus der Berliner Festspiele, um über die Zukunft der Streitkultur zu sprechen. Reflexe und Reflexionen, so heißt ihre Veranstaltung, und was sie damit erreichen wollen, das können sie uns jetzt erzählen hier auf Radio 3. Herzlich willkommen, Meron Mendel und Sabah Noor Shema.
Hallo, guten Morgen, Herr Mayo.
Guten Morgen.
Sie befassen sich ja schon lange mit Debattenkultur, mit Streitkultur in Deutschland und beobachten, wie viele andere auch, dass die Debatten eben verrohen, dass es oft nicht um die Sache geht, sondern um Hass, Feindschaft. Aber das war ja nicht immer so. Was würden Sie denn sagen, wann hat diese Tendenz begonnen?
Also wir haben das jetzt in den vergangenen Monaten ziemlich greifbar erlebt, was schiefläuft in der Debattenkultur. Und Sie haben ja auch schon die erste Ausgabe von Reflexe und Reflexionen erwähnt. Es ging da um die Nahostdebatte, und die ist im Prinzip exemplarisch dafür, wie schnell und wie stark polarisiert Debatten verlaufen. Man wähnt sich sehr gerne auf die eine oder andere Seite. Es gibt gar keine Grauzone mehr. Schwarz-Weiß-Denken ist sozusagen im Trend. Und ein großer Faktor, der das begünstigt und diese binäre Logik der Argumentation auch unterstützt, sind natürlich soziale Medien. Ja, also wie dort diskutiert wird und wie einfach in Anführungsstrichen es dann aussieht, eine Position einzunehmen. Und man dann gerne gerade in Social Media sich sozusagen der Position, die Position einnimmt, die auch die eigene Peer, also die eigene Gruppe, die soziale Gruppe eben einnimmt.
Und das ist dann eine Debatte, die eben auch in der Gesellschaft weitergeführt wird sozusagen. Aber das wird ja ganz oft gesagt, ne, dass Social Media daran schuld sei. Aber das reicht ja vielleicht als Erklärung noch nicht aus. Oder wie sehen Sie das? Ist Social Media daran schuld?
Ich denke, das Social Media ist keine getrennte Sphäre, sondern wir haben ständig einen Austausch zwischen dem, was wir nennen, der reale Welt, wobei soziale Medien sind auch real, und die digitale Welt. Wir sehen doch, dass gerade die Einflüsse der sozialen Medien sehr gravierend sind. Sie fangen schon bei der Jugend an, wenn ihre politische Sozialisation zum großen Teil in Plattformen wie TikTok oder Instagram stattfinden, wo komplexe Realitäten, Konflikte auf der Welt in eine Minute und 20 Sekunden Videos leicht erklärt werden. Und was schon Sabah erwähnt hat, dass es vor allem diese digitale Räume schaffen ein Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt, man ist oft auch verpflichtet, der eigene Gruppe in der virtuellen Raum, in den sozialen Medien gerecht zu werden. Und das gerecht zu werden bedeutet oft radikal zu sein, keine Kompromisse zu machen, den anderen als Feind zu beobachten. Das sind alle Tendenzen, die wir sehr stark in den letzten Monaten und Jahren beobachtet haben. Und zugleich haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, wenn wir vor Ort sind, wenn wir zu Orte gehen, die ein bisschen weit weg von der Öffentlichkeitsaufmerksamkeit sind und direkt mit den Leuten reden, sei es in Protestcamps oder in bestimmte kulturelle oder kulturelle Zentren, dann finden wir doch eine andere Art von Kommunikation. Und das hat uns sehr ermutigt, gerade diese Tage zu gestalten.
Ja, okay, das ist ein Plädoyer dafür, eben direkt in Kontakt zu gehen. Und das ist ja natürlich auch total spannend, weil Sie beschreiben das, was in Social Media passiert und die Spaltung dieser Gesellschaft. Und das sehen ja ganz viele Menschen so. Und es gibt ja wirklich nicht wenige Studien, die das sagen, dass viele Menschen das als unangenehm empfinden, als Gefahr empfinden, dass eben so polarisiert miteinander gesprochen wird. Und trotzdem scheint es immer wieder zu scheitern. Woran scheitert denn die Streitkultur immer wieder?
Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, soziale Medien haben jetzt einen Faktor erwähnt. Das andere sind aber, das muss man auch dazu sagen, das sind natürlich auch die Themen selbst. Also wenn wir gucken uns jetzt diese kommenden 3 Tage, die Thementage bei den in Berliner Festspielen, auch sogenannte Hot Topics an. Ja, also es gibt das Thema Nahost ist das eine, aber die Fragen, die Diskussion um Gender und Gendersternchen, Feminismus, dann die Diskussion um Rassismus, aber auch die Diskussion um Antisemitismus, Klimawandel etc. Also das sind alles Themen, die selbst einfach auch eine große Veränderung auch in der Gesellschaft wollen, zumindest auch Kritik kritisch sind. Sie prangern an, also Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft etc. Und dahingehend fehlt es sozusagen an Positionen, die, ich sage jetzt mal beim Thema Rassismus, beide mitnehmen. Also diejenigen, die Rassismus erleben und diejenigen, von denen es wahrscheinlich eher ausgeht oder sowas, ja. Und ein Stück weit sind wir sehr schnell darin, die Menschen in die eine oder andere Kategorie zu stecken, ohne aber das Thema selbst irgendwie gut besprochen zu haben. Ich meine, die Migrationsdebatte war ja jetzt gerade auch in aller Munde, ja. Also wir reden schnell über, wollen wir Migration, ja oder nein, aber wir reden gar nicht über die Sachlage, über Fakten, über Statistiken etc. Welche Art von Migration, was braucht es und was führt zu Überforderung etc. pp.
Das sind große Themen, über die dann eben immer wieder debattiert wird. Was würden Sie denn sagen? Wieso sind es gerade diese Themen, die Sie genannt haben, Israel, Antisemitismus, Islam, Migration, Gender, was haben diese Debatten gemeinsam?
Sie haben gemeinsam, dass das ganz schnell ein fouillierte Lager, dass der andere als Feind definiert werden kann. Also das sind keine Debatten, wo man sagt, dem mir gegenübersteht, ist vielleicht liegt er falsch oder er hat es nicht genug informiert oder so weiter, sondern der andere wird gleich als Feind gesehen, als jemand, der moralisch am Abgrund steht. Diejenige, der Migration ablehnt, der ist gleich Rassist. Oder derjenige, der den Migranten hierher bringt, ist es gleich jemand, der die heimische Bevölkerung austauschen will. Also gerade diese Austausch, es geht nicht darum, in Debatte, wir kommen zusammen, um unterschiedliche Perspektiven miteinander auszutauschen, sondern wir begegnen uns, um nun der andere zu diffamieren. Das macht alle diese Debatten gemeinsam. Und es gibt noch einen Aspekt, das immer wieder vorkommt. Wir stellen fest, dass die Bereitschaft überhaupt mit jemandem, der andere Meinung ist, gemeinsam beispielsweise auf Panel zu sitzen oder in Diskussion zu treten, sehr stark abgenommen wurde. Also es wird sehr viel Energie drauf aufgewendet, zu boykottieren. Also mit dem sitze ich nicht in einem Tisch oder mit denen. Und dabei verlieren wir als Personen, aber auch als Gesellschaft die Resilienz, andere Argumente, andere Meinungen auszuhalten.
Und da sprechen Sie auch schon eine Möglichkeit an, wie wir vielleicht als Gesellschaft damit umgehen können, mit dieser verrohenden Streitkultur. Und darüber werden wir gleich noch weiter sprechen, über mögliche Lösungsansätze mit Sabah Nur Schema und mit Meron Mendel im Gespräch hier auf Radio 3. Hass und Diffamierung statt Argumente und Erkenntnisse, so erleben viele die Debattenkultur in Deutschland und auch darüber hinaus. Und da haben wir gerade schon ein paar Gründe gehört für diese, ja, wenn man so sagen möchte, verrohende Debattenkultur. Und zwar von unseren 2 Gästen, die sich lange schon mit Streitkultur befassen und die sich zur Aufgabe gemacht haben, Brücken zu bauen. Der Autor Meron Mendel und die Politologin Sabah Nur Schema. Im Haus der Berliner Festspiele läuft jetzt im März der 2. Teil ihrer Veranstaltung Reflexe und Reflexion, wo verschiedene Perspektiven auf die Bühne kommen. Wir haben jetzt gerade eine Bestandsaufnahme gemacht. Sie gehen in ihrer Arbeit aber natürlich noch weiter. Sie versuchen, Streitkultur auch neu zu denken. Und Sie haben gerade schon gesagt, mit Menschen in direkten Kontakt gehen, das ist vielleicht ein Lösungsansatz, sich nicht vor Meinungsverschiedenheit fürchten. Ist das der Weg oder wie kann Streitkultur produktiver gemacht werden?
Ganz genau. Das ist das, was wir jetzt auch zum zweiten Mal bei den Berliner Festspielen ausprobieren wollen, wobei wir es ja einmal schon ausprobiert haben, wir wollen es nochmal machen, weil es so gut funktioniert hat. Und insofern, wir laden Menschen dazu ein, gar nicht jetzt nur anderen zuzuhören, sondern es gibt, wir haben uns verschiedene Formate überlegt, eben auch Workshops, aber auch Diskussionen, in denen auch das Publikum selbst mitmachen kann, mitdiskutieren kann. Das ist die Idee. Aber es geht natürlich auch sehr viel um, naja, wie soll man sagen, eine Art auch Bestandsaufnahme haben sie selbst auch gesagt, aber mit Blick auf die Frage, wie können wir es besser machen? Und dazu haben wir viele tolle Expertinnen und Experten eingeladen, die sich mit unterschiedlichen Themen innerhalb dieser innerhalb der Debattenkultur eigentlich auseinandersetzen. Ja.
Besonders schwierig ist so ein Gespräch ja immer, wenn das Gegenüber nicht auf konstruktive Auseinandersetzung setzt und darauf keine Lust hat und einfach diffamierend und abschätzig bleibt. Wenn wir dann wird es besonders schwierig. Wie kann die Debatte dann noch fruchtbar sein? Haben Sie auch solche Menschen mit eingeladen, bei denen das vielleicht schwierig werden könnte?
Also das ist wirklich unsere Erfahrung, dass auch Leute, die man von Anfang an denkt oder im Vordergrund denkt, nein, das wird überhaupt nicht funktionieren, sie liegen so weit voneinander entfernt. Wenn man sich aufeinander begegnet, dann ist es das doch, dann findet doch eine ganz andere Art von Gespräch statt. Das ist der Unterschied zwischen den digitalen Räumen, wo die Leute so oft daran verführt werden, einfach den anderen zu beleidigen, zu diffamieren, und diese interpersonale Begegnung. Wenn man sich gegenseitig in die Augen schaut, das ist doch fällt deutlich schwieriger, diese Art von Benehmen sich so zu benehmen, wie man sich erlaubt in sozialen Medien. Und von daher, ja, wir haben durchaus Leute, die sehr konträre Meinungen haben. Und trotzdem, wir gehen davon aus, wir sind sehr zuversichtlich, dass es wird eine sehr, nicht nur zivilisierte, sondern konstruktive Debatte, genau wie bei der ersten Ausgabe.
Ist es denn, wo setzen Sie denn da die Grenze? Also wie ist das, wenn man sich direkt gegenüber sitzt, dann geht die Grenze vielleicht noch weiter, dann kann man auch über größere Meinungsverschiedenheiten hinweg diskutieren vielleicht. Aber Sie haben ja wahrscheinlich auch eine Grenze, wo Sie sagen, okay, nee, also das gehört dann einfach nicht mehr, das steht nicht zur Debatte.
Ja, das ist so eine Frage, die uns gerne fragen, also wo ist die rote Linie, wann machen wir irgendwie Schluss? Ich glaube, das kommt so sehr auf den Kontext an, auf das Thema an. Also klar, wenn jemand irgendwie volksverhetzerische Aussagen tätigt, dann macht er die und dann wird es einen Stopp geben. So. Aber trotzdem wird es kein, wobei ein Stopp kommt drauf an. Also wir werden das natürlich irgendwie, also es geht darum, klarzumachen, was das Problem ist und so weiter. Ne? Also es geht irgendwie, also wir möchten vor allem einen Raum schaffen, in dem wir eben nicht über diese Ebene gehen. Ja? Also nicht der Weg über, was darf man nicht sagen, sondern andersrum. Wir möchten ganz bewusst morgen Abend, wenn wir diese Thementage eröffnen, sagen, hier darf alles gesagt werden und nicht irgendwie mit der Idee, jetzt soll man sich unbedingt gegenseitig verletzen, weil wir möchten unserem Publikum, wir möchten die Menschen, die auf der Bühne sitzen und die mitmachen, wir möchten ihnen nicht mit diesem Generalverdacht begegnen und sagen, da wird bestimmt jemand was sagen, was problematisch ist und strafbar oder sowas, sondern andersrum, wir gehen davon aus, wir sind alle daran interessiert, dass die Debatte besser funktioniert. Wir möchten alle über Rassismus, über Gender, über diese Themen reden, auf eine Art und Weise, dass wir irgendwie weiterkommen. Und insofern vergessen wir sozusagen die rote Linie für einen Moment, sondern wir reden, wir lassen einfach alles zu. Ja. Auch Emotionen, auch Wut, auch Ärger, ist alles legitim, es gehört dazu. Deshalb sind wir eben in diesem polarisierten Zustand.
Und wenn man das macht, dann hat man wahrscheinlich auch wieder mehr Platz für die Sache, um die es dann geht, und spricht dann nämlich nicht nur drüber, wie man drüber spricht, sondern spricht dann im besten Fall über die Themen. Was wünschen Sie sich denn? Was sollte am besten rauskommen nach diesem Wochenende?
Also es gibt kein Fazit von solche sehr intensive drei Tagen, sondern die Leute werden nehmen, was sie nehmen wollen. Also das, was wir auf jeden Fall ausprobieren wollen, ist genau, was Isaba erwähnt hat. Also wir sind in der Meinung, dass wir zahlen einen sehr hohen Preis dafür, wenn wir von Anfang an so versuchen, alles durchzudeklinieren, was darf und was nicht darf. Denn gerade diese Reflex, wir wollen das sicher gehen, dass niemand verletzt wird, keine Mikroaggressionen ausgesprochen wird oder was auch immer, führt dazu, dass, dass sehr viel unter dem Meereslevel bleibt. Und das führt zu mehr Aggressionen und mehr das Gefühl, man darf gar nicht aussprechen, man darf gar nicht sagen. Unsere Erfahrung ist, dass gerade solche Räume erlauben den Menschen, miteinander zu sprechen. Und wir brauchen auch manchmal ein dickes Fell anziehen, wer sich dann besonders, sich als besonders sensibel erachtet, dann vielleicht ist so in solche Thementage irgendwie fehl am Platz. Denn es geht darum auch, und das ist vielleicht ein wissenschaftliches Wort, das Wort Resilienz, es geht darum auch, dass diejenige auf der Bühne und diejenige im Publikum eine gewisse Resilienz, Aushaltevermögen auch dann in diese Tage auch ausprobieren.
Eine große Einladung an uns alle. Reflexe und Reflexionen, so heißt diese Veranstaltung von Sabah Nur Shemon und Meron Mendel, die ab morgen stattfindet im Haus der Berliner Festspiele. 4 Tage lang Diskussionen, Panels, Performances, gerne auch mit Publikumsbeteiligung. Und die Gäste, die da sind, ich nenne nur ein paar Namen, damit man sich was vorstellen kann. Alice Hastas, Jeffrey Goldberg, Mitu Sanyal, Hasnain Kasim und viele mehr. Und ich sage vielen herzlichen Dank für diesen Vorab-Einblick hier bei uns auf Radio 3. Alles Gute Ihnen.
Sehr gerne. Vielen Dank.